man kann das schon sagen, ich glaube, ohne Donald Trump geht eigentlich nichts.
Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Mein Name ist Florian Harms, ich leite die Redaktion von T-Online in Berlin und verfolge gemeinsam mit meinem Team gebannt den Präsidentschaftswahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump. In diesen Tagen bewegt sich viel in der amerikanischen Politik. Die Eilmeldungen kommen Schlag auf Schlag. Um Ihnen den Überblick zu erleichtern und die Hintergründe der Nachrichten auszuleuchten, machen wir diesen Podcast, der bis November alle 2 bis 3 Wochen erscheint. Heute geht es um eine historische außenpolitische Entscheidung und um einen heiklen Gerichtsprozess. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit amerikanischer Politik ist das so eine Sache. Einerseits meint man ja, die Gegensätze in diesem großen Land zu kennen, also die Gegensätze zwischen Metropolen und ländlichen Regionen, zwischen Liberalen und Konservativen, zwischen Transatlantikern und Isolationisten, zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen Joe Biden und Donald Trump. Andererseits wird man dann doch überrascht, wenn die Ereignisse sich überschlagen und eine neue Richtung nehmen. So war es auch am vergangenen Wochenende, als das Repräsentantenhaus, also die erste Kammer des nationalen Parlaments, eine wegweisende Entscheidung getroffen hat. 5 Monate lang blockierten die Abgeordneten der Republikanischen Partei auf Druck von Donald Trump das nächste Geldpaket für die Ukraine, aber nun kam es doch noch zu einer Abstimmung. Deren Ergebnis ist eindeutig. Mit 311 zu 112 Stimmen haben die Parlamentarier das Gesetz gebilligt. Ein großer Erfolg für die bedrängte ukrainische Armee. Womöglich sogar ihre letzte Rettung? Neben den Demokraten haben auch viele Republikaner für das Gesetz gestimmt. Sie emanzipierten sich von Donald Trumps destruktiver Blockadehaltung, so kann man das sehen. Dazu beigetragen haben offenbar auch intensive Gespräche im Vorfeld. CIA-Chef William Burns soll den Abgeordneten vom Grauen auf den ukrainischen Schlachtfeldern berichtet und sie gewarnt haben, wenn die USA nicht schnell mehr Munition und Waffen liefern, wird die Ukraine den Krieg gegen Putins Truppen verlieren. Und das werde auch die Sicherheit der NATO-Staaten auf Jahre hinaus erschüttern. Michael McCaul, ein republikanischer Abgeordneter aus Texas und Vorsitzender des Außenpolitischen Parlamentsausschusses, hat es so formuliert: Das Böse ist auf dem Vormarsch. Die Geschichte ruft und jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Zeit zu handeln, das klingt nun plötzlich nicht mehr nach Blockade und Stillstand, sondern nach Aufbruch und verstärktem internationalem Engagement. Entsprechend euphorisch fielen die Reaktionen vieler Medien aus, auch hierzulande. Amerika macht wieder Weltpolitik, titelte etwa die Süddeutsche Zeitung. Weitere 61 Milliarden US-Dollar soll die Ukraine nun erhalten, eine riesige Summe. Zum Vergleich, seit Kriegsbeginn im Februar 2022 hat die US-Regierung der Ukraine bisher 44 Milliarden Dollar an Militärhilfe zur Verfügung gestellt. Und Deutschland wiederum hat Kiew Unterstützung im Wert von 32 Milliarden Euro zukommen lassen. Auch die Regierungschefs der EU-Staaten wollen nun weitere Waffen liefern und Hilfe beim Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur leisten. Zumindest keimt die Hoffnung also wieder, dass das angegriffene Land den russischen Vormarsch aufhalten kann. Und zu verdanken ist dies Amerikas Politikmachern. Sie haben gezeigt, die USA sind nach wie vor die einzige Weltmacht, die einen Konflikt entscheiden kann. Allein wären wir Europäer dazu nicht in der Lage, obwohl der Krieg direkt vor unserer Haustür tobt. Die Verlierer dieser historischen Entscheidung im Repräsentantenhaus scheinen auch festzustehen. Kreml-Chef Putin und Donald Trump, der seine Blockade eben nicht länger durchsetzen konnte. Es ist aber nicht der einzige Rückschlag für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump. Ungemach droht ihm auch vor Gericht. In 4 Prozessen muss er sich verantworten. Eine schwere Hypothek im Wahlkampf. Doch seinen Anwälten gelingt es bisher erstaunlich gut, die Verhandlungen durch allerlei Verfahrenstricks zu verzögern. So haben sie beispielsweise erreicht, dass sich der Supreme Court, also Amerikas höchster Gerichtshof, am Donnerstag dieser Woche grundlegend mit dem Fall Trump befasst. Seine Anwälte wollen nämlich erreichen, dass Trump als ehemaliger Präsident dauerhaft Immunität gegen Justizverfolgung genießt. Wir erinnern uns, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit als Präsident im Januar 2021 stürmten radikale Trump-Anhänger das Kapitol in Washington und Trump feuerte sie an. Zuvor soll er versucht haben, die Auszählung der Stimmen im Bundesstaat Georgia zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Ob er dafür zur Rechenschaft gezogen wird, entscheiden in Amerika nicht allein Gesetze, sondern eben auch geschickte juristische Winkelzüge. Welche Rolle spielt also die Entscheidung des US-Kongresses im amerikanischen Wahlkampf? Und könnte Trumps Wiederwahl womöglich durch Gerichtsprozesse verhindert werden? Diese beiden Fragen möchte ich diskutieren und habe mir dazu für diesen Podcast zwei Gäste eingeladen. Zum einen Bastian Brauns, er berichtet als Korrespondent für T-Online aus Washington. Und zum zweiten Knut Detlefsen, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington. Mit ihm spreche ich im zweiten Teil unseres Podcasts. Zunächst einige Fragen an unseren Korrespondenten Bastian Brauns. Bastian, schön, dass du dabei bist.
Hallo aus New York.
Bastian, du flitzt ja in diesen Tagen zwischen den politischen Terminen in Washington und dem Prozess gegen Donald Trump in New York hin und her. Zunächst eine Frage zu der Ukraine-Entscheidung im US-Repräsentantenhaus. Warum sind die Republikaner plötzlich umgeschwenkt und haben ihre Blockadehaltung aufgegeben?
Ja, es gibt ja eine sehr wichtige Figur und das ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson. Und der ist sozusagen dafür verantwortlich, welches Gesetz den sogenannten Floor im Repräsentantenhaus passieren darf. Und es ist maßgeblich am Ende er gewesen, der das eben ermöglicht hat. Also er wurde der Ermöglicher dieses Ukraine-Pakets und wird auch dementsprechend jetzt von vielen Seiten gefeiert. Ist eine umstrittene Figur, evangelikal, sehr weit rechts, auch ganz nah bei Trump eigentlich. Und der hat aber dieses Gesetz letztendlich zur Abstimmung zugelassen und hat monatelang Koalitionen gebildet zwischen den verschiedensten Menschen in der eigenen Fraktion. Das ist ja ein hochkomplexes Gebilde. Das ist nicht wie bei uns in Deutschland so, dass so eine Fraktion ja noch relativ leicht zu handeln ist, sondern man hat im Prinzip ein komplettes Parteienspektrum innerhalb einer Fraktion. Und diese Menschen alle so sozusagen auf Linie zu halten, ist extrem kompliziert. So, das ist aber jetzt eher so der technische Vorgang, ja. Also ist natürlich auch viel passiert in den letzten Monaten. Und wie du es auch eingangs schon gesagt hast, ist die Situation auf dem Schlachtfeld in der Ukraine natürlich hochdramatisch. Und das hat maßgeblich mit dazu beigetragen, wie wir hören, dass natürlich viele Republikaner, es gibt immer noch einige, die ja außenpolitisch nicht auf Isolationismus setzen, sondern denen durchaus bewusst ist, welche weltpolitische Rolle die USA haben für die sogenannte freie Welt. Und das hat natürlich auch Eindruck auf die gemacht. Das mag jetzt zynisch klingen, weil natürlich, ja, man kann schon sagen, es sind viele Menschen gestorben durch dieses Zögern. Aber am Ende hat das eben auch Eindruck gemacht. Und der Druck ist insgesamt einfach so groß geworden, dass Mike Johnson am Ende auch keine Chance mehr gesehen hat, daran irgendwie vorbeizukommen. Ja, also wenn dann auch große Medien wie das sehr konservative Wall Street Journal schreibt ja seit Monaten letztendlich, dass das so nicht weitergehen kann und dass die Unterstützung kommen muss. So, und es gibt auch eine kleine Anekdote, die ich ganz interessant fand, weil Mike Johnson ja ein sehr religiöser Evangelikaler ist und ja, die Ukrainer versuchen natürlich auch zu lobbyieren. Und es ist auch eine Gruppe von Ukrainern in Washington zu Besuch gewesen. Unter anderem war da eben auch jemand dabei, der seine halbe Familie verloren hat und der aber auch ein evangelikaler Christ ist. Und vielleicht haben die beiden sich auch unterhalten. Das mag am Ende auch noch eine kleine persönliche Note dazugegeben haben, dass er sich zu diesem historischen Handeln gedrängt gefühlt hat und auch davon überzeugt zu sein scheint.
Also dann lernen wir doch daraus, dass wirklich auch persönliche Kontakte und Gespräche und der Druck der Ereignisse sogar in diesem polarisierten amerikanischen Politikbetrieb Dinge verändern kann. Denn das ist schon ja bemerkenswert. Hierzulande, von der anderen Seite des Atlantiks, wirkt es manchmal so, als gäbe es eben zwei starre Lager. Und das republikanische Lager werde jetzt von Donald Trump dominiert. Und viele Menschen hier haben auch den Eindruck, die sind wie verhämmert. Ja? Also die nehmen gar nicht mehr wahr, was man vernünftig politisch machen könnte, sondern lassen sich dann nur noch von den Schreihälsen beeindrucken. Offenkundig ist das nicht der Fall. Offenkundig gibt es in der Republikanischen Partei doch viele, die noch wirklich eine Verantwortung empfinden, die sich vielleicht, du hast es bei uns auf T-Online geschrieben, auch in der Tradition von Ronald Reagan sehen, dem großen republikanischen Präsidenten, der eben auch ganz klar eine weltpolitische Agenda verfolgt hat. Gleichwohl gab es ja ein einschneidendes Erlebnis, denn Mike Johnson, also der Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus, ist zu Donald Trump gepilgert nach Florida. Und man sagt, er hat sich da Absolution geholt für diese Entscheidung. Ist das so? Was weißt du darüber?
Ja, ich meine, das sind natürlich Dinge, die am Ende, ja, wie sie wirklich abgelaufen sind, das wird schwer rauszubekommen sein. Ja, also am Ende gab es wahrscheinlich auch ein wichtiges Gespräch zwischen dem Minderheitsführer der Demokraten, dem Hakeem Jeffries, und dem Mike Johnson, der wiederum dafür sorgen könnte, dass, wenn Mike Johnson abgewählt werden sollte von seinen eigenen Leuten, von den MAGA-Leuten, dass die Demokraten dann wiederum ihn unterstützen und ihm seine Stimmen geben. Das sind so Gespräche, die sind natürlich hochgeheim und die werden vielleicht irgendwann in Teilen die Öffentlichkeit erreichen. Aber was man schon sagen kann, also das, wenn man in der Rückschau auf die Ereignisse jetzt blickt, die sogenannte Border Bill, die wurde ja nicht abgestimmt, also die ist nicht durchgegangen.
Also die, du meinst die Entscheidung zu den Verstärkungen der Grenze im Süden zu Mexiko.
Genau, und das könnte sein, die Erklärung gibt es zumindest, dass Donald Trump natürlich kein Wahlkampfthema verlieren möchte und die Grenzsituation gehört halt zu den mitwichtigsten Themen, die er gegen Joe Biden in der Hand hat. Und dass am Ende das auch vielleicht der Deal gewesen sein könnte, okay, obwohl wir immer propagieren, dass wir eine Lösung an der Grenze wollen, stimmen wir jetzt am Ende trotzdem dagegen und haben dafür aber ein Wahlkampfthema. Ja, also, aber klar, ohne, man kann das schon sagen, ich glaube, ohne Donald Trump geht eigentlich nichts, weil er natürlich auch viel Einfluss darauf hat, wer auf die Wahllisten kommt und wer dann von der Basis am Ende gewählt wird. Das heißt, er hat einen großen Einfluss auf die Leute in der Fraktion. Aber im Grunde ist es dann eben doch so, dass er auf bestimmte Radikale einen besonders großen Einfluss hat, weil die mit dem Antrag den Sprecher im Prinzip abwählen können. Aber wie gesagt, es gibt einfach genug Leute in der Fraktion, die das thematisch auch anders einfach gesehen haben.
Donald Trump spielt diese bedeutende Rolle. Er hat ja aber eigentlich gegenwärtig ganz andere Probleme am Hals. Ich habe das eingangs gesagt, er muss sich in 4 Prozessen verantworten. Einer dieser Prozesse beherrscht gerade die Schlagzeilen. Du bist dort selbst regelmäßig vor Ort, um dir das Verfahren anzusehen. Bastian, in New York nämlich. Da geht es um möglicherweise illegale Schweigegeldzahlungen an eine Prostituierte, zu der Donald Trump vor längerer Zeit ein Verhältnis gehabt haben soll. Schilder uns doch bitte mal diese Situation. Wie erlebst du diesen Prozess und wie erlebst du vor allem Donald Trump in diesem Prozess?
Ja, also das ist natürlich ein Jahrhundertereignis, könnte man meinen, weil es ist einfach das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein ehemaliger Präsident sich vor einem Strafgericht verantworten muss. Und dementsprechend groß ist auch das Medienaufkommen natürlich. Wir stehen hier morgens um 4 Uhr früh in der Kälte vor dem Gericht, damit wir einen Platz bekommen. Und ja, das Interesse in der ganzen Welt, da stehen japanische Kollegen, da stehen Leute aus Lateinamerika. Also die ganze Welt will über diesen Prozess berichten. Ne? Und jetzt ist in dieser Woche sind ja die Eingangsplädoyers gehalten worden. Und das war natürlich schon sehr spannend zu sehen. Du hast jetzt gefragt, wie ich Donald Trump da erlebe. Das Interessante ist ja, wenn man wirklich im Gerichtssaal ist, dann würde man hinter ihm sitzen und ihn gar nicht wirklich sehen können. Und ich hatte jetzt quasi das Glück, in dem sogenannten Overflow Room zu sitzen. Und das ist der einzige Raum, in dem große Bildschirme sind, wo die Kameras direkt auf Trump auch gerichtet sind. Und dann kann man tatsächlich, weil keine Kameras und Übertragungen sonst zugelassen sind, die Öffentlichkeit erreichen, kann man dann eben wirklich das Mienenspiel des Präsidenten beobachten. Und das, was ich aber jetzt trotzdem mal sagen muss, ist, wenn man da stundenlang sitzt, dann würde wahrscheinlich jedem von uns mal ein kleiner Gähner passieren oder man würde vielleicht ein bisschen müde reinblicken, auch wenn es um einen selbst geht. Und der wirkt natürlich schon auch müde, aber ich glaube, daraus Rückschlüsse jetzt zu ziehen, zu sagen, ja, der ist völlig desinteressiert oder nur genervt oder total fettig oder unfit, das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Das habe ich.
Aber da muss ich einmal eingrätschen, denn so kam das hierzulande an. Nicht? Also wir bekamen hier über die Nachrichtenagenturen Bilder von Donald Trump mit geschlossenen Augen und die Einschätzung, naja, der ist da offenbar eingenickt bei seinem wichtigen Prozess. Du sagst jetzt aber, das zieht sich so lange, dass man nicht davon ausgehen kann, dass er völlig desinteressiert ist und den Prozess schlafend durchzustehen gedenkt.
Genau, also das ist natürlich ein Bild, das in einem Moment geschossen wird. Das ist natürlich super stark, ja. Natürlich hat er die Augen einmal geschlossen gehabt, aber er ist, soweit ich das bei den Tagen beurteilen kann, an denen ich da war, relativ wach. Also er schreibt, macht sich Notizen, er schiebt Zettel mit seinen Anwälten hin und her, er schüttelt auch mit dem Kopf, wenn die Anklage sagt, er sei schuldig. So, also er wirkt nicht hinfällig, ja. Also das muss man jetzt schon mal so sagen.
Und jetzt sag mir doch bitte nochmal, wie ist deine Einschätzung? Kann dieser Prozess, du sagst es ja, der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, kann dieser Prozess Donald Trump wirklich gefährlich werden im Wahlkampf?
Also es gibt, glaube ich, darauf nicht nur eine Antwort. Einerseits hilft Ihnen der Prozess natürlich, weil es umsonst Sendezeit ist die er bekommt. Ja, also die Aufmerksamkeit, wie gesagt, der Medien ist unfassbar groß und die bekommt er quasi umsonst. Natürlich muss er seine Anwälte bezahlen, die kann er wiederum aus seinen Spendengeldern finanzieren. Aber das ist natürlich auch eine Aufmerksamkeit, die er braucht. Und während Joe Biden andere wichtige Wahlkampftermine macht, davon nimmt die Öffentlichkeit relativ wenig Notiz. Also hat er auch einen Vorteil nach dem Motto, es gibt keine negative PR, sondern es gibt eben nur PR.
Er bleibt einfach in den Schlagzeilen.
Genau, richtig. Aber es gibt noch was anderes und ich teile jetzt die Einschätzung gar nicht mal so, dass es so klar ist, dass er diesen Prozess verlieren wird. Denn es ist schon, sagen wir mal so, ein Ritt auf der Rasierklinge auch von den Staatsanwälten. Denn so alleine das Schweigegeld zu bezahlen, ist jetzt nicht per se was Illegales, ja, sondern es geht ja hier auch, das ist auch keiner der Anklagepunkte, es geht einfach darum, dass die Staatsanwaltschaft sagt, er hat Geschäftszahlen gefälscht. Und das liegt daran, dass er ein Honorar an den Anwalt, den er damals hatte, der wiederum das Schweigegeld für den Pornostar bezahlt hat, als normales Rechtsausgaben deklariert haben soll, ja, also als Honorar für einen Anwalt, ohne das genauer zu benennen. So, und darum dreht sich jetzt aber auch der Streit. Ist das überhaupt schon wirklich in dem Sinne illegal? Wahrscheinlich ja. Aber das Problem ist, im New Yorker Gesetz ist es so, dass es nur dann eine wirkliche Straftat und nicht nur eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn es dazu diente, eine andere Straftat zu begehen.
Mhm. Ja,
und
okay.
Darum, in den Plädoyers geht es jetzt darum, das hat man wunderschön gesehen, dass die Staatsanwaltschaft versucht, den kompletten Hintergrund dieser Schweigegeldzahlung als Fall aufzubauen, nämlich um die Wahlen zu beeinflussen, um bei den Wahlen zu betrügen. So, und das ist der Versuch, die Jury zu überzeugen, dass da mehr dahinter steckte.
Und die Jury spielt dabei ja eine wichtige Rolle, denn wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass Donald Trump nur dann verurteilt wird, wenn die Jury einstimmig zu dem Ergebnis kommt, dass er schuldig ist. Also es reicht, dass ein einzelner Geschworener abweicht und sagt nicht schuldig, dann kommt er quasi blank aus diesem Prozess raus.
Genau, man spricht dann von diesem Phänomen der sogenannten Hang-Jury und da reicht eben eine Person aus. Wenn kein einstimmiges Urteil fällt, dann kann er nicht schuldig gesprochen werden. Und deswegen ist es wirklich spannend, dass man sieht, wie die Verteidigung, das ist ein Top-Anwalt, den er da rekrutiert hat, wie die jetzt versuchen, sozusagen dieses Schweigegeld so abzutun, als wäre das ganz normaler demokratischer Prozess. Man versucht im Wahlkampf eben schlechte Nachrichten eher unten zu halten und egal, ob die jetzt wahr sind oder falsch, es geht einfach darum, die streiten natürlich ab, dass es die Affäre mit dem Pornostar überhaupt gegeben hat, ja. Aber es geht darum, mindestens ein Jurymitglied zu finden, das sich überzeugen lässt davon, hey, sorry, aber ich will nicht wissen, was die Demokraten für dreckige Geschichten unterdrückt haben, ja. So ist sozusagen das Spiel.
Also es geht auch um die Deutung der Ereignisse und es bleibt sehr, sehr spannend. Deshalb bin ich froh, Bastian, dass du weiter für uns diesen Prozess beobachtest. Du wirst weiter auf T-Online darüber berichten. Früh aufstehen, damit du dich da morgens in die Schlange stellen kannst vor dem Gerichtsgebäude und dann reinkommst und alle deine Erlebnisse auf T-Online schilderst. Vielen Dank für deine Eindrücke hier und schön, dass du dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank.
Damit komme ich zu meinem zweiten Gast. Knut Detlefsen leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington. Er kennt die USA seit vielen Jahren, hat an der University of Georgetown studiert und später für eine Senatorin gearbeitet. Herzlich willkommen, Knut. Schön, dass du dabei bist.
Moin Moin aus Washington.
Moin Moin, sagt man auch in Washington. Sehr sympathisch. Mich würde auch von dir zunächst mal deine Einschätzung zu diesen Prozessen gegen Donald Trump interessieren. Sind die Verfahren gegen ihn eher von Vorteil für ihn oder von Nachteil?
Na, insgesamt sind sie eher ein Nachteil für den ehemaligen Präsidenten. Sie binden seine Zeit, sie binden seine Ressourcen, Zeit, die er in den Wahlkampf investieren müsste und Geld, was er auch in den Wahlkampf investieren müsste. Und daher sind sie von daher gesehen schon mal negativ, aber es gibt auch noch ein anderes Element, was für ihn negativ ist. Sollte er wirklich verurteilt werden, dann hätte es ganz starke Auswirkungen, weil wir wissen, dass viele, auch der republikanischen Wähler, ihn nicht wieder wählen würden, wenn er verurteilt wird. Das ist natürlich ein großes Wenn, aber es ist ja immerhin eine Möglichkeit. Und interessant ist an dem Verfahren eben schon, finde ich, dass die Staatsanwaltschaft eben den so das Ganze groß aufzieht und dadurch auch es zu einem wirklich großen und historischen Prozess macht. Und eben der dabei aus meiner Sicht jetzt, ich bin nicht vor Ort, aber ich lese natürlich und höre, was eben in den US-Medien darüber berichtet wird, schon ein Szenario aufbaut, was den ehemaligen Präsidenten schadet in der jetzigen Phase. Meine Einschätzung ist übrigens etwas anders als die von Bastian, was seine Medienzeit betrifft. Also 2016 war es sicherlich richtig, dass ihm es sehr viel genutzt hat, in den Medien präsent zu sein. Heute ist es eher so, dass sich die Demokraten also wahltaktisch wünschen, dass er in den Medien auftritt, weil man dadurch eben sein wahres Gesicht deutlicher zeigen kann und es eben auch die große Öffentlichkeit sieht. Man muss sich ja vorstellen, er ist nicht mehr auf Twitter oder X, wie das heute heißt. Er ist nicht mehr so präsent in den Mainstream-Medien und dadurch ist er eben bei vielen Wählerinnen auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten und auch sein Irrsinn, den er sozusagen jeden Tag eigentlich loslässt, ist nicht mehr so präsent, wie das beispielsweise im Covid-Jahr und im Wahlkampfjahr 2020 war.
Ist das denn die einzige Unterscheidung zu den beiden früheren Trump-Wahlkämpfen 2016 und 2020, dass er einfach eine andere Form der medialen Präsenz hat? Oder welche Unterschiede siehst du noch?
Das sind natürlich viele Unterschiede. Also 2016 ist, also erstens war es ein anderes Rennen, also mit einer anderen Kandidatin, mit Hillary Clinton. Und wahrscheinlich war Hillary Clinton die einzige Kandidatin, gegen die er gewinnen konnte. Aber dazu kommt eben auch, dass er damals ja noch neu war und sich wirklich so als der neue Mann auf der politischen Bühne inszenieren konnte, was ihm zu dem Zeitpunkt gelungen ist. Und er eben, wie ja viel berichtet wurde, auch viele Nichtwählerinnen und Wähler mobilisieren konnte und auch enttäuschte Wählerinnen und Wähler gerade für sich gewinnen konnten. Inzwischen ist natürlich Donald Trump im Prinzip eine bekannte Größe, aber eben mit dem Einwand, dass viele Leute eben die Politik also wirklich sehr am Rande verfolgen und so auch ihn nur am Rande verfolgen, also dass das, was war, schon teilweise in Vergessenheit geraten ist. Aber er kann sich auf gar keinen Fall mehr als der Outsider inszenieren und er hat eben auch tatsächlich ja auch einen Teil auch seiner Anhängerschaft verloren. Also es ist sehr unsicher, ob er noch einmal so mobilisieren kann wie 2020 oder wie 2016. Also das ist die große Unsicherheit. Wir haben ja eine ganz interessante Wahl in diesem Jahr, weil es die Wahl ist, die keiner der Wählerinnen und Wähler wirklich möchte. Also beide Kandidaten sind in den USA sehr unbeliebt und die Wählerinnen und Wähler wünschen sich eigentlich andere Kandidaten. Und das gilt eben auch für Donald Trump, nicht nur für Joe Biden. Also was ja manchmal so etwas dargestellt wird, als ob nur Joe Biden der unbeliebte Kandidat wäre. Donald Trump ist auch ein unbeliebter Kandidat. Er hat seine Kernanhängerschaft hinter sich, aber er hat nicht alle Republikaner hinter sich. Und die Frage ist, wählen die Republikaner ihn zähneknirschend oder wählt eben ein Teil ihn auch nicht? Also geht entweder nicht zur Wahl oder wählt sogar Joe Biden. Und noch wichtiger ist natürlich die Frage, wie reagieren die unabhängigen Wählerinnen und Wähler, insbesondere Frauen, konservative Frauen in den Vorstädten, werden die Donald Trump wählen oder eher Joe Biden? Mhm. Und meine Antwort darauf wäre, die werden eher Joe Biden wählen. Und deswegen sieht es insgesamt für Joe Biden zum jetzigen Zeitpunkt besser aus als für Donald Trump. Aber der Wahlkampf 2020 ist natürlich ein ganz anderer, weil 2020 war hier in den USA wirklich ein Katastrophenjahr, ja, und das öffentliche Leben fand ja kaum noch statt.
Wegen der Pandemie.
Und Joe Biden hat ja eine Kampagne gemacht ohne öffentliche Auftritte.
Jetzt hast du gerade schon in deiner Antwort verschiedene Wählergruppen angesprochen, die wichtig werden. Also du hast zum Beispiel Frauen benannt, du hast auch Menschen vielleicht in den Vorstädten benannt. Welche Wählergruppen werden bei dieser Wahl den Ausschlag geben? Sind das diese beiden oder auf welche kommt es da noch an?
Naja, also für Joe Biden wird die afroamerikanische Community, wie auch bei der letzten Wahl, eine zentrale Rolle spielen. Und in meiner Einschätzung, also ich habe in den letzten Wochen mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, stehen diese Wählergruppe eindeutig hinter Joe Biden. Und das ist das Rückgrat der Demokratischen Partei. Und alles, was eben dazu geschrieben wird, dass jetzt ein Teil ihn nicht wählen würde, ist aus meiner Sicht wirklich Humbug. Weil diese Menschen wissen ganz genau, was es bedeuten würde, wenn Donald Trump wieder Präsident werden würde. Und das sind insbesondere natürlich die afroamerikanischen Frauen, die ihn sehr, sehr stark unterstützen. Und die sind Joe Biden eben nicht nur Wählerinnen, sondern auch Multiplikatorin, die sehr stark sind. Und die anderen beiden Gruppen hat.
Aber jetzt muss ich einmal nachhaken. Entschuldige bitte, Knut. Was würde das für Sie bedeuten? Also würde Donald Trump die Wahl gewinnen? Was würde das für Afroamerikaner bedeuten?
Naja, es ist, Donald Trump hat in der Zeit eben ja schon, also rassistischen Organisationen, also sie direkt unterstützt. Und der Rassismus im Lande, der Alltagsrassismus, hat in der Zeit eben massiv zugenommen. Es gibt ja sehr, die Probleme in dieser Auseinandersetzung sind sehr existenziell. Als schwarzer Mann ist man, also unabhängig davon, was man macht, sehr viel stärker bedroht von Polizeigewalt, von auch unverhältnismäßiger Behandlung durch die Polizei und einfach durch eine Festnahme. Und insbesondere als junger schwarzer Mann. Und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr präsent ist, auch ganz konkret. Und das ist etwas, wo Donald Trump also ja keine Lösung sucht, sondern immer Öl ins Feuer gießt, wie Donald Trump grundsätzlich keine Lösung für Probleme wirklich sucht.
Mhm. Also die Afroamerikaner werden eine wichtige Rolle spielen. Siehst du eine weitere Wählergruppe, die irgendwie entscheidend werden könnte?
Die entscheidenden Gruppierungen hatte ich eben, deswegen hatte ich es jetzt bewusst nicht wiederholt, aber eben tatsächlich werden konservative oder unabhängige Frauen in den Vorstädten eine große Rolle spielen, weil sie eben die Wechselwählerinnen sind und von beiden Seiten sehr umworben werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich eher für Joe Biden entscheiden, ist aufgrund der Abtreibungsdebatte sehr, sehr groß. Also Donald Trump hat versucht, zwar seine Stellung zum Thema Abtreibung zu mäßigen, aber de facto hat er dafür gesorgt, dass das Bundesverfassungsgericht, also das der höchste Gerichtshof in den USA, das Recht auf Abtreibung gekippt hat und sozusagen die Entscheidung über dieses Recht in die Bundesstaaten zurückgegeben hat, was dazu geführt hat, dass mehrere Bundesstaaten de facto ein Abtreibungsverbot eingeführt haben, was nicht nur eine Menschenrechtsverletzung ist, sondern eben auch sehr, sehr konkrete Probleme für Frauen aller Klassen hat, weil es eben viele medizinische Verfahren kommen dann eben in, sind nicht mehr möglich, weil Ärzte Angst haben, juristisch belangt zu werden. Und deswegen ist es eben nicht nur ein fiktives Problem, sondern ein sehr reales Problem für Frauen in den Staaten, wo diese Abtreibung komplett verboten wurde. Und deswegen ist es eben auch nicht nur ein erfundenes Wahlkampfthema, sondern es ist ein Thema, was, also sage ich jetzt schon mal, die Menschen bewegt, aber natürlich insbesondere Frauen betrifft. Mhm. Und ja, unabhängige Wähler gibt es natürlich auch noch andere, also es sind nicht nur Frauen und deswegen spielen eben unabhängige Wähler insgesamt und auch in den Staaten eine Rolle, also die dafür entscheiden.
Diese Staaten, jetzt wo du das sagst, du hast vor einem Jahr etwa einen Text geschrieben, da zitiere ich mal, schreibst du, die Präsidentschaft entscheidet sich in 6 Bundesstaaten, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Arizona und Georgia. Warum dort und wie siehst du die Umfragen da gerade in diesen Swing States?
Also ich würde heute das zum jetzigen Zeitpunkt leicht verändern. Also North Carolina ist vermutlich kein Swing State, sondern North Carolina sehe ich jetzt eigentlich eher eindeutig bei den Republikanern. Nevada ist der Swing State, den ich jetzt als 6. nennen würde, den ich auch gerade besucht habe. Und Arizona auch. Und die anderen sind eindeutig die Swing States. Das ist jetzt auch nicht meine Meinung, sondern das ist objektiv so. Also es ist sozusagen, da sind sich eigentlich alle, die die Wahlkämpfe eng verfolgen, einig. Insgesamt ist die Lage für Joe Biden in den Swing States, würde ich sagen, gut. Die größte Unsicherheit ist in Georgia.
Aber wenn du jetzt gerade in 2 dieser Swing States gewesen bist, wenn ich es richtig verstanden habe, Arizona, Nevada, was hast du dort erlebt? Was erzählen dir die Menschen da?
Wie es so ist, ist es in jedem Staat, gibt es eine besondere Lage, die eben wichtig ist dann für die Wahl. Also in Nevada wird vermutlich eine Gewerkschaft die Wahl entscheiden. Und das sind die Culinary Workers, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in den Hotels arbeiten, die in Las Vegas das Geschäft machen. Diese Gewerkschaft ist unglaublich gut organisiert und hat bei dem letzten Wahlkampf Joe Biden den Sieg beschert, kann man sagen. Sie sind im Sommer, wo die Temperaturen bis auf 40 oder 50 Grad hochgehen, haben sie Häuserwahlkampf gemacht, also sind von Tür zu Tür gegangen, unter Covid-Bedingungen, und haben 1 Million Türen besucht. Und sie haben ein großes Vertrauen in der Community, also in der Gemeinschaft, weil sie eben diejenigen sind, die die guten Tarifverträge in den Hotels aushandeln. Und das sind Leute mit nicht sehr hohen Einkommen, die dort leben, aber sehr entscheidende Wählergruppe sind für die Demokraten. Und ansonsten ist die Mobilisierung in Nevada nicht besonders gut. Und deswegen ist diese Gewerkschaft sehr, sehr wichtig. Ich habe diese Gewerkschaft getroffen. Das sind wahnsinnig interessante Leute, die aus aller Herren Länder kommen und die hoch motiviert sind. Also ich habe sowas wirklich noch nie erlebt, diesen Wahlkampf zu führen und die hundertprozentig als Einzelmeinung, das sind ja keine Funktionäre, sondern Leute, die arbeiten hart und machen nebenbei noch Wahlkampf und stehen wie eine Wand hinter Joe Biden und sagen, es ist sehr für sie ein persönliches Anliegen, weil er der Präsident der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist. Also so authentisch habe ich das wirklich noch nie erlebt, nirgendwo in der Politik. Deswegen, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass Nevada an Joe Biden geht. Ich habe aber auch noch einen älteren Demokraten getroffen, der seit Jimmy Carter dabei ist und der Landrat quasi ist vom Clark County. Und der war sich auch sehr sicher, nicht nur, dass Joe Biden Nevada holt, sondern dass er auch die Präsidentschaft gewinnen wird. Seine These war, also der Donald Trump hat einfach keine Mobilisierungsmöglichkeit mehr nach oben. Das kann so sein. Arizona ist eigentlich ein konservativer Staat. Und eigentlich könnte Trump den holen, weil es gibt wirklich sehr konservative Ecken in Arizona. Es ist auch nicht so alles nur auf eine Stadt konzentriert, sondern also wer mal in Phoenix war, das ist so riesig groß, man hat das Gefühl, das nimmt gar kein Ende. Es geht von einer, also die ganze Wüste ist quasi Phoenix. Und dort gibt es natürlich sehr unterschiedliche Leute, aber dort spielt eben das Abtreibungsthema eine sehr, sehr große Rolle, weil dort ist ein Gesetz, wieder Gesetz geworden, weil konservative Republikaner im Grunde genommen auch gegen den Willen moderaterer Republikaner dafür gesorgt haben, dass dieses alte Gesetz aus dem Bürgerkrieg, was ein komplettes Abtreibungsverbot beinhaltet, dass dieses Gesetz ab Juni wieder Gültigkeit bekommt. Und selbst wenn man es jetzt im Landesparlament zurücknehmen sollte, würde es trotzdem sehr lange gelten. Und die Demokraten schreiben nun in die Wahl einen Volksentscheid, der eben Abtreibung in die Verfassung Arizonas einbringen soll. Dadurch wird das Thema also in Arizona ganz, ganz vorne sein. Und vermutlich, weil dort sind eben die Vorstädte und die Frauen besonders wichtig, Joe Biden knapp die Wahl bescheren. Es war beim letzten Mal in Arizona ja sehr, sehr knapp, wird auch diesmal knapp sein. Aber er hat das entscheidende Thema da und Donald Trump sieht da einfach schlecht aus. Und also was mich besonders überzeugt hat, ich habe in Arizona eigentlich vor allen Dingen mit Republikanern gesprochen und wirklich keiner von denen hat mir erzählt, sie glauben, dass sie gewinnen. Also die meisten haben sogar gesagt, wir glauben, wir verlieren. Und das waren Republikaner im Übrigen, die Entscheidung auch des Kongresses voll mitgetragen haben. Also das Bild der Republikaner ist eben natürlich insgesamt ein sehr negatives, aber es gibt sie noch, die alten, klassischen Republikaner. Und im Grunde genommen warten die ja auch auf ein Ende von Donald Trump, um wieder politisch das Heft in die Hand zu bekommen.
Hochinteressante Beobachtungen auch zu der Republikanischen Partei. Schnelle Frage, ganz kurze Antwort. Ich ahne deine Antwort. Auf wen setzt du also bei dieser Wahl? Wer wird am Ende das Rennen machen?
Ich bin also zum jetzigen Zeitpunkt sehr sicher, dass Joe Biden die Wahl am 5. November gewinnen wird und dass die Demokraten darüber hinaus auch das Abgeordnetenhaus, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus für sich holen würden. Weil der eigentliche Gewinner der kommt so ein bisschen nicht so richtig vor, ist ja Hakeem Jeffries. Also der Fraktionsvorsitzende der Demokraten, der im Grunde genommen Johnson gesagt hat, sag mir, wie viele Stimmen du brauchst, ich liefere dir die Stimmen und wir kriegen zusammen diese Ukraine-Hilfe abgestimmt Und damit hat er natürlich Joe Biden einen fulminanten Sieg im Grunde genommen verschafft, wodurch Joe Biden auch Spielraum gewinnt. Also was für ihn zum jetzigen Zeitpunkt, wo er insgesamt eben mit Gaza unter Druck ist, natürlich unglaublich gut ist, dass er jetzt diesen großen außenpolitischen Erfolg für sich verbuchen kann.
Interessante Beobachtung. Knut Detlefsen, herzlichen Dank für deine Einschätzungen und deine Beobachtungen aus dem amerikanischen Wahlkampf. Danke, dass du dabei gewesen bist.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und die interessante Möglichkeit, hier daran teilzunehmen.
Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende unseres Podcasts Tagesanbruch, das Amerika-Update, angekommen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, Knut Detlefsen und Bastian Brauns, und bei Lisa Fritsch für die Produktion. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gespräch gefallen hat oder wenn Sie weitere Fragen an uns haben für die künftigen Ausgaben, dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an podcasts@t-online.de, Podcasts mit Mehrzahl S. Um keine Folge unserer Sonderausgabe zur Wahl in Amerika zu verpassen, abonnieren Sie bitte den Tagesanbruch-Podcast, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Damit bedanke ich mich, dass Sie dieses Mal wieder zugehört haben, und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.